Sag mal. Definieren Sie bitte folgende Begriffe: Wahrheit, Wirklichkeit, Realität.
Ja, Wahrheit ist natürlich was ganz anderes als Wirklichkeit und Realität. Also Wirklichkeit, Realität ist dasselbe.
Go ahead. Ich habe keine Ahnung. Du scheinst dich da auszukennen. Ich weiß es nicht.
Nee, das ist jetzt einfach meine persönliche Meinung, ja, vielleicht auch nur. Aber das ist eben das, wie du es bestimmt auch im Duden finden würdest. Die Wirklichkeit ist bestimmt genauso beschrieben wie die Realität.
Da, ja, die zwei Begriffe, ja, die sehe ich auch relativ deckungsgleich.
Und wenn du jetzt dann, aber Wahrheit ist ja noch Wahrheit was und ganz anderes.
Gibt es keine Deckungsgleichheit. Oder?
Wenn du, also die Begriffe, die sind ja so zusammengesetzt, aber die haben ja auch unterschiedliche Bedeutungen. Also wahr, das Wahre, ne, das ist ja schon auch so das Wirkliche. Wenn du das nur so als Teil daraus nimmst.
Können wir, also was, sagen wir es mal so, du und ich, wir haben beide unterschiedliche Wirklichkeiten.
Ja.
Fangen wir mal über den, über den Zugang an. Was ist dann Wahrheit? Die Wahrheit ist dann aber nicht das, was wir beide als unterschiedliche Wirklichkeit empfinden. Das ist noch keine Wahrheit, oder? Kann man das so sagen?
Nee. Also Wahrheit ist eher ein objektives Kriterium. Wenn du sagst, so Wirklichkeit kann sehr individuell sein, aber ob wir das jetzt auch wirklich individuell sehen oder auch wirklich beide eine unterschiedliche Wirklichkeit haben, die Wahrheit dazu kennt keiner. Mhm. Also ja. Wahrheit steht nochmal da drüber, aber es ist ja sowieso alles eine Definitionsfrage. Also und Realität ist ja eben auch, kannst du bei jeder Begrifflichkeit kannst du sagen, ja, das ist eher ein inneres, individuelles Verständnis oder das ist das, was die Allgemeinheit so versteht oder das ist das, was die Gesetzgebung so versteht oder das ist das, was der Duden so versteht.
Ja, oder ist es dann nicht vielmehr so, dass es gar keine eine Wahrheit geben kann, sondern dass es immer mehrere Wahrheiten gibt?
Ja.
Das ist eher meine Theorie, also mein Empfinden, Theorie, ja, ist zu weit gegriffen.
Also es gibt bestimmt bei Sachen, also ich sag mal, wenn sich jetzt allgemein geeinigt wird, dass dann eben zur Bestimmung einer Wahrheit bestimmte Parameter gemessen werden. Ne? Mhm. Also darüber gibt es dann eben Konsens. Ne? Mhm. Wir sagen, es ist wahr, wenn diese Parameter dieses oder jenes Bild zeigen.
Ja.
Dann haben wir eine wahre Aussage, eine Wahrheit erschaffen.
Okay, das klingt für mich aber nicht nach einer.
Nee, das ist jetzt auch
universelle Absolutheit.
Genau, nee,
das ist immer noch relativ.
Das ist jetzt einmal für diese für eine gewisse Anzahl von Meinungen und Kriterien mal so gemeint. Ne?
Okay, also ist es nur eine Schnittmenge? Ist das keine?
Nö, das ist also.
Das ist nicht.
Aber das ist, du wirst es auch nie fassen können als gesamtes und übergreifendes und totalitäres Ding. So, ne? Das ist mit der Aussage, das ist jetzt Wahrheit.
Gut, das ist, ja, darauf, das, da, da,
sondern es ist da, immer, das hat wieder immer eine individuelle Interpretation.
Ah, okay, also es ist relativ.
Ja.
Es ist relativ, klar. Es ist nichts Absolutes.
Ja, es ist absolut in bestimmten Kategorien. Also wenn du sagst,
das ist dann wieder relativ.
Ja nicht. Also wenn du sagst, vor Gericht gibt es eine gewisse Wahrheit, aber die wird eben auch dann definiert vorweg. Ne?
Ja.
Das heißt, wenn jetzt irgendwie jemand eine Tat vollübt hat, dann muss eben bewiesen werden, dass das auch so ist. So. Und dafür, für die Beweislage, muss eben das und das und das vorgelegt werden. So. Und dann kannst du sagen, so am Ende des Tages, das Gericht beweist oder dem Bericht wurde jetzt bewiesen, dass dieses oder jenes wahr ist. So. Das und mehr nicht.
Aber
für denjenigen, der dann eben auf der Straße rumläuft, ist das vielleicht immer noch nicht wahr. Ne? Mhm. Weil er sagt, du hast zwar hier alle möglichen Beweise vorgelegt, aber ich habe da eine andere Erfahrung gemacht. So, für mich gilt das nicht.
Ja, also und das macht es für mich, ich lande immer wieder bei diesem Relativitätsbegriff.
Ja, ist ja auch so. Also, und ich würde auch sagen, bei Wirklichkeit fängt es sowieso an, völlig diffus zu werden, weil jeder.
Okay, da wird es noch relativer. Also
jeder seine Wirklichkeit immer mit sich und in seinem Kopf rumträgt.
Zwei Sachen eingesprochen für seinen Podcast, der da heißt Riesenradio.
Riesenradio, der Podcast, der das große Rad dreht. Mit Alex Thiel, Frank Noé und vielen spannenden Gästen. Aufgenommen direkt im Omadom, dem größten mobilen Riesenrad am Ostbahnhof in München.
Riesenradio.
Und der geht um diese Spendenaktion von Riesenradeln.de und die wiederum, diese Aktion ist für diese World Bicycle Relief Foundation oder Organisation, die dafür sorgen, dass in Entwicklungsländern vor allen Dingen die ländliche Bevölkerung mit Rädern ausgestattet werden, Fahrrädern, auch den Umweltbedingungen angepasst, also etwas Robusteres, wo du auch über Stock und Stein fahren kannst und dass die einfach mobiler sind. Ne? Also zum Beispiel, dass so Kinder aus irgendwelchen entlegenen Gegenden zur Schule radeln können. Das steckt dahinter. Ja. Und Riesenradeln, die machen ja jetzt so eine Aktion, wo du einfach nur spenden kannst. Es gibt so eine Seite, die heißt riesenradeln.de. Da kannst du also für diese Organisation spenden oder du kannst zusätzlich zu der Spende an so einem Weltrekordversuch teilnehmen. Und zwar machen die pro Gondel zwei Spinningräder und du kannst da eben für den guten Zweck radeln. Das heißt ins Rad, aufs Rad, fürs Rad ist deren Slogan. Und da kannst du dann eben radeln und diese Kilometer, die du dann radelst bei einer Riesenradumdrehung, die zu 30 Minuten ist, da sind die jetzt gerade noch dabei, da haben schon einen Sponsor dafür, der eben für jeden erradelten Kilometer quasi 1 Euro spendet oder so, dann auch nochmal an diese
Okay. Wo kann ich mich da registrieren? Da
will ich auf der Website. Die Adresse schicke ich dir zu.
Eine halbe Stunde dauert das eine
Umdrehen. Ja, ich hätte es auch nicht gedacht.
Wahnsinn.
Ich wäre auch nicht überrascht gewesen, wenn es noch länger gedauert hätte, weil ich habe immer wieder mal hingeguckt Richtung Riesenrad und gedacht, boah, bewegt sich das überhaupt? Und das sagen aber alle, die das aus der Ferne sehen, denken immer alle, das steht ja nur, da fährt er nie. Ja. Und ist aber nicht so. Aber das ist wirklich, auch wenn du drin bist, kommt es dir unheimlich langsam vor. Ja. Sind 30 Minuten für eine Umdrehung. Ja, klingt auch schon viel, finde ich.
Ja. Ich bin dabei.
Ja, gut, ja. Dann, also wie gesagt, ich schicke dir den Link später und dann kannst du dich da gleich registrieren.
Du hast ja dann also in der Gondel wahrscheinlich immer ausgerichtet, immer nur zu einer Seite, ne? Die Räder. Oder kannst du auch dann ein Rad in die Richtung, ein anderes Rad in die andere Richtung oder so?
Das sind aber schon sehr spezielle
Fragen. Das sind total spezielle Fragen. Daran siehst du, wie interessiert dich daran.
Ja, aber auch wie analytisch du an sowas rangehst. So detailverliebt.
Ist ja so die Frage, welche Aussicht möchte ich denn gerne haben beim Radeln? Mhm. Möchte ich gerne über den Ostbahnhof hinweg schauen oder möchte ich gerne in Richtung Alpen schauen, also in Richtung...
Das sind genau die beiden Himmelsrichtungen. Und zwar, wenn du kannst in eine Richtung, ja, du kannst in alle Richtungen natürlich gucken, aber jetzt, wie die Räder stehen sollen. Die Räder werden definitiv so stehen, so habe ich das auf der Internetseite wahrgenommen, dass du einmal Richtung Westen und einmal Richtung Osten guckst. Und wenn du dann vom Ostbahnhof aus gesehen, guckst du nach Süden. Also die Friedenstraße, da kommt dieses Werksviertel, da ist die Atelierstraße. Und da steht das Riesenrad. Und wenn du dann von Richtung Atelierstraße aus geradeaus weiter rausguckst, dann ist es Süden und dann siehst du die Alpen. Also wir hatten tatsächlich an dem Samstag, wo wir da diese erste Folge Riesenradl aufgenommen haben und ich ein paar Fotos gemacht habe, hatten wir ganz klare Sicht und man konnte die Alpen schön sehen. Super.
Siri hat mich gestern enttäuscht, muss ich sagen.
Ah ja.
Also ich hab so eine Serie gesehen, da war da so diese, das ging um eine Renaissance, oder es war keine Serie, es war ein Feature, also da ging es um die drei Renaissance-Maler, Raphael, Leonardo da Vinci und Michelangelo. Und die sind ja Zeitgenossen, also die waren auch gleichzeitig, ne, zur selben Zeit mal in Rom unterwegs und tätig.
Ja.
Und da hatte ich dann gedacht so, ja, Renaissance, ja, wann war denn nochmal die Renaissance? Ah ja, kannst du ja im Internet finden, 14. bis 16. Jahrhundert. So, das ist so die Zeit der Renaissance. Und da ist eben auch, Renaissance steht ja für Weiterentwicklung und Schöngeistigkeit und nicht immer nur Angst oder nicht immer nur Gott in den Mittelpunkt stellen, sondern den Menschen.
Ah, toll.
Und da hatte ich gedacht, ja, Mensch, Musik der Renaissance, das will ich doch auch mal, was war denn da, wer war denn da der Top-Komponist oder was auch immer? Und ich sage, hey Siri, ne? Musik der Renaissance, zeig mir oder spiel mir Musik der Renaissance. Und Siri sagt, nichts kam da, nichts.
Was hast du gerade langweilig?
Dann kam irgendwann so, ich habe Apple Music dazu aufgerufen.
Ah, okay.
So. Ja, toll. Und, aber ich hätte jetzt eigentlich erwartet von Siri, dass ich sage, hier, ich habe dazu Folgendes gefunden, was ja immer gerne kommt.
Ja.
Und dann hier die ganzen Links, ne? Wo dann eben auch das zu den Komponisten geht. Und nichts, nichts.
Ich weiß.
Ich war enttäuscht.
Als wir letztes Mal Siri gefragt haben, was künstliche Intelligenz ist, hast du auch dann gleich gesagt, ja, dann lies es uns doch einfach vor. Ne? Was das?
Genau.
Okay, ich frage jetzt mal Siri. Hey Siri. Kannst du uns was vorlesen? Genau, da kommt wieder, ich habe das hier gefunden. Rezitation. Die Rezitation oder die Lesung und so weiter und so
okay,
weiter.
Okay, ja, siehst du, aber...
Kannst du uns, hey Siri, kannst du uns diese Textstelle vorlesen? Ja, es gibt nichts, was ich dir vorlesen kann.
Oh. Ja, du hast aber gerade eine Linkliste bekommen.
Hey Siri, ja, ich bin noch fertig. Du bist entlassen.
Also bei vielen Leuten ist das ja sogar auch schon so präsent, dass sie denken, also diese ganzen Alexa-Siris, ne, die sind alle schon künstliche Intelligenz. Weil denen
ist das so? Ich weiß
gebe
das
ich da ja was mich, rein.
Habe ich mich gefragt, ist Siri schon KI gesteuert oder sind das einfach nur irgendwelche cleveren Algorithmen, die da
ist, glaube ich, das Letztere. Also wenn das künstliche Intelligenz wäre, dann könntest du ja eben dich mit Siri so unterhalten wie mit einem Menschen. Mhm. Also könntest du sagen, so Siri, was ist denn deine Meinung dazu? Und dann wird aber nicht einfach nur kommen, ja, das ist hier, ich habe da dieses oder jenes gefunden.
Mhm. Ja. Hey Siri?
Ja?
Bist du beleidigt? Es gibt in meinem Kontakt niemanden mit dem Namen beleidigt. Okay, alles klar, das war's jetzt. Ich mach Schluss. Trenne mich von dir.
Senden.
Vielleicht sollen wir mal zur Paartherapie gehen.
Ja, wirklich. Ich mein, du kannst ja, man könnte sich ja eine Situation überlegen. Ich habe zwar den Ton, also ich kann das Handy zwar ansprechen, aber ich kann es nicht sehen. Es ist irgendwo in der Tasche. Ich sitze auf dem Fahrrad, es ist irgendwo in der Tasche. Und ich sage, hey Siri, wo geht's zur Maximilianstraße?
Ja.
So. Und dann sollte doch Siri über meine Kopfhörer...
Ich hol mich aus der Tasche, ich sehe nichts.
Ja, sollte doch dann irgendwie gesprochenes Wort kommen und nicht nur Text. Wie soll, wie soll ich das denn wahrnehmen?
Vielleicht ändert sich das ja alles mit der Apple Vision. Du läufst ja nur noch mit dieser Brille rum. Die kann ja reale Welt und künstliche Welt vermischen. Und du kannst sogar steuern, wie viel real und wie viel artificial ist und so.
Aber das ist so mit diesen ganzen Gerätschaften. Ich habe ja, hatte ich das erzählt, dass ich da von dieser Rollerflex SLX den Akku mal eingeschickt habe.
Ach so.
Damit dann eben auch da so ein Zellaustausch stattfindet. Dann bekomme ich den zurück. Alles ist gut. Ne? Ich lade den auf, eine Stunde. Hab den dann drin, ja, funktioniert. Hab dann den nochmal wieder ins Aufladegerät und 3 Stunden aufgeladen. Also weil dann immer auch immer, also in jedem Aufladegerät sagt man immer, da, ab 3 Stunden ist der komplett aufgeladen. Mhm. Ne? Weil er eben auch, der kam nicht richtig aufgeladen aus der Reparatur.
Ja, okay. Mhm.
Und pack den in diesen Akkuslot, mhm, da einmal rein, macht das so zip, 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 ne? Blitz, Blitz, ne? Mhm. Und zzz, Rauchfahne steigt auf und das Ding ist tot. Ne?
Ach komm.
Und ich dachte so, scheiße, jetzt ist die Kamera kaputt und so.
Ja, sofort das wollte ich jetzt gerade fragen, was ist mit der Kamera?
Nee, Kamera, alles gut. Aber dieser Akku, echt, das ist so ein Scheiß. Der hat dann irgendwie, der hat so einen Metallfuß, wenn du so willst. Ja, also da sind so 3 Punkte drin und die haben dann auch dann den Metallrahmen der Kamera touchiert, aber das ist ja egal, das muss er ja abkönnen. Also, da muss ja irgendwo was
schon,
geerdet sein, keine Ahnung, innerhalb dieses Dings.
Also, aber es war dein Akku nur eine Zelle erneuert.
Ja, genau.
Und nicht, dass du dir irgendein gebrauchtes refurbished
Nein. Genau, das war meiner. Der hatte aber nie funktioniert in meinen Händen. Ich habe die ja gebraucht gekauft und da war dieser Akku mit dabei. Und das ist aber ein Original-Akku, der eben einfach nur verbraucht war. Ne? Und war eben auch, ging nicht mehr. Konnte ihn nicht mehr aufladen, konnte ihn nicht mehr benutzen. Und da habe ich gedacht, na gut, dann nehme ich den mal als Möglichkeit oder eben auch als Test für diesen Zellaustausch. Wenn das funktioniert, mache ich das auch mit dem Original-Akku.
Ja.
Naja, und dann kam der wieder und dann zapp, Blitz, Rauch, an, aus.
Boah.
Und ich dachte so, shit, wie kann das denn gehen? Und, so, und habe den dann Mail da angerufen, Mail da hingeschrieben und die dann eben auch, ja, wir schicken Ihnen einen Retourenschein. Ja gut, jetzt kommt ein Retourenschein. Aber, also das Ding ist jetzt wieder zurückgegangen, aber wer weiß, wann ich das wieder habe. Wahrscheinlich in Monaten.
Ja, und wäre es nicht dann vielleicht eine Idee, einen anderen Akku irgendwie zu recherchieren? Oder ist das...
Ja, habe ich schon mal gemacht. Ja. Also kannst du haben. Aber das sind eben auch, die lassen sich da auch teuer bezahlen. Ne? Also so ein Akku kostet dann mal eben 150 Euro. Wo ich dann auch denke, so, pff, dieser Zellaustausch hat jetzt 60 Euro gekostet. Also... ist dann, und den kannst du sogar selber, wenn du ihn selber machen kannst, wenn du die meinst, du kannst auch einen Lötkolben schwingen.
Kann man bestimmt.
Dann kannst du das auch für 40 Euro haben.
Dann gib dich nicht auf, lerne Lötkolben.
Lerne Lötkolben, genau. Und ich habe dann auch, die haben dann auch Videos dazu, ich meine, das ist alles super erklärt, super gemacht, aber ich weiß genau, ich mit meiner grobmotorischen Anlage würde das wahrscheinlich nicht gut hinbekommen.
Du bist auch nicht so der Handwerker?
Ja, ich versuche das manchmal zu sein. Ich möchte das gerne sein, aber ich glaube, ich bin es nicht so. Oder vielleicht, also ich meine, das ist ja auch so die Sache, Glaubenssatz im Kopf. Ne?
Ja, genau. Man kann sich ganz gut selber blockieren bei sowas.
Genau.
Ja.
Und ich habe das schon ab und zu mal aufgebrochen. Also das ist so bei diesen so Löcherbohren habe ich immer gehasst früher. Ne? Und da muss ich sagen, da habe ich jetzt kein Problem mehr damit. Aber bei so kleinen, fieseligen Bastelarbeiten, also da bin ich immer noch sehr gehemmt. Oder zumindest denke ich, Glaubenssatz und fähig dazu.
Ja, genau. Ja, aber da ist wirklich was dran. Ich habe das früher auch gedacht. Mir hat eine gute Freundin aus Münster schon vor Jahrzehnten gesagt, ja, du musst dir das leicht vorstellen. Und ich sage,
ja, das ist ein guter Ansatz.
Ja, klar, ist es auch wirklich, und es funktioniert.
Ja.
Ja,
das stimmt, stimmt. Es ist eben nur beim Löten, weißt du, da ist es ja so, da ist ja nicht nur, ich mache mal irgendwo Klebe drauf und füge die Teile zusammen, sondern da ist ja dann auch Hitze und dann dieser Lötdraht und so weiter. Ne? Also da kann dann ja eben auch irgendwas kaputt schmelzen, wenn du so willst. Und das will ich eben nicht riskieren.
Ja, klar. Also, wobei, da stelle ich mir, ich habe es nie gemacht, ne? Ich kann da jetzt nur, also da stelle ich mir zum Beispiel jetzt nicht so dramatisch vor. Ich habe das, glaube ich, mal beim Schulfreund schon mal ganz früher beobachtet, wie der das gemacht hat, weil der auch an irgendwas immer rumgebastelt hat. Irgendwelchen Tonsachen, glaube ich, auch. Und ein bisschen Lötzinn drauf, heiß machen, zusammenhalten, dann wird es irgendwann wieder fest und fertig ist die Laube.
Das ist auch, glaube ich, bei so etwas längeren Verbindungen wird das, glaube ich, auch nicht so schwierig sein. Also ich weiß es auch von diesen Tönern, also mal so Boxen selber gebaut, ne? Hat auch ein Freund von mir dann mal die Töner so zusammengelötet mit der Weiche, die dann eben, oder der Steuerung, Das kannst du alles machen, weil das eben auch längere Verbindungen sind. Aber wenn das dann eben so Verbindungen sind, die einen halben Zentimeter lang sind, ne, mhm, und dann eben auch so das eine an die Seite, ja, das andere das an die ist, andere ja, Seite.
Schon, ja, ja, dann, genau. Das ist so ein bisschen wie bei diesen Lüsterklemmen für Lampenanschlüsse und so. Ne? Das ist auch eine ziemliche Friemelarbeit.
Ja, genau.
Ja, aber ab und zu mal was Handwerkern macht schon Spaß. Also,
das stimmt. Ja. Ich finde das ja auch immer, also das ist eine echte Befriedigung, wenn das dann nachher danach dann auch funktioniert. Aber absolut, es ist eine absolute Katastrophe für mich, wenn es danach dann nicht funktioniert.
Und das geht vielen so, glaube ich.
Wenn ich mich mir da total einen abgebrochen habe, das zusammenzubringen und dann geht es danach nicht.
Du, ich kann dir eine schöne Beschäftigung, also so eine richtige Konfrontationstherapie empfehlen, und das ist ein Spülkasten austauschen
von der Toilette. Spülkasten, das habe ich auch schon mal gehört, das ist nicht einfach. Das ist
und
nicht
am besten einfach. So, an einem Tag, wo es dann heißt, ja, um 17 Uhr kommen aber meine Eltern.
Okay. Also es ist ein gewisser Druck
drauf. 2 Stunden, ja, das kriege ich hin. Und dann geht's los. Ne? Und dann hast du natürlich als Laie nicht damit gerechnet, dass der Wasseranschluss in der Wand ganz anders sich gestaltet, als das per DIN-Norm irgendwas vorgesehen ist.
Oder so, und wie auf es auf den Spülkasten steht.
Ja. Verpackungen so schön und easy, ja, für 3 verschiedene Anschlüsse, ja. Dann ist das Rohr zu kurz oder zu lang, dann kannst du erstmal das Rohr sägen, hast jetzt natürlich keine entsprechende Säge, mittlerweile habe ich eine.
Ja, wunderbar. Aber das ist ja, du meinst auch diesen Spülkasten, der in der Wand ist dann?
Nee, an der Wand. An der also Wand. Aufputz, wie
Aufputz,
es so schön heißt.
Aufputz, okay. Mhm. Der sollte ja dann vielleicht noch einfacher sein als der, den du dann in die Wand einlässt.
Oder? Das stelle ich mir auch so vor. Ich habe jetzt nicht vor, die Kacheln rauszumeißeln und das Ding da rein zu betonieren oder was macht man da? Keine Ahnung.
Nee, ich meine, das gibt ja so Situationen, dass du dann eben da schon so ein Ding hast, aber da muss dann irgendwas ausgetauscht werden. Und da kommst du dann, das habe ich mal gesehen, da kommst du ganz, ganz übel schlecht dran.
Ja, das denke ich mir.
Da musst du nämlich dann, da hast du zwar schon auch diese Blende davor und eben auch da dieser Druckknopf, wo dann eben auch ausgelöst wird, aber es ist dahinter alles nur klein und eng. Und wenn du dann eben dann noch weiter runter rein musst und irgendwie den Schwimmer oder irgendwelche Verbindungen da austauschen, lösen und sonst was. Also,
und kleiner Tipp, bei dem kalkhaltigen Wasser, was wir hier haben, mach's immer Aufputz, weil du bist ständig am Austauschen von diesem Ventil. Das ist so, ständig verkalkt und dann löst es nicht mehr aus und dann kommt kein Wasser nach. Und also es ist schon eine Wissenschaft für sich. Genau. Da kannst du auch Entkalker in deinen Kasten reinkippen.
Das ist natürlich auch zu beachten, ja. Aber so Wasserfilter wie in der Kaffeemaschine hast du da nicht, ne?
Nee.
Könnte man ja auch vielleicht mal.
Ja, wäre noch eine Idee, ja. Weiß gar nicht.
Die dann aber ja auch wieder regelmäßig ausgetauscht werden müssten.
Mhm. Ja, genau. Wie geht das mit bei so einem Wasserfilter, sind so Patronen drin, ne, die da ausgetauscht werden.
Also bei der Kaffeemaschine machst du den ganzen Filter raus und weg. Also,
ach so, bei der
Kaffeemaschine. Das ist im Grunde genommen ja nur so eine kleine, wie so ein kleiner Plastikbehälter.
Ah, okay.
Da drin ist dann so ein Pulver, was dann filtert und ja, dann steckst du den auf die Wasserverbindung und dann war es das.
Ja, wir haben so einen extra Wasserfilter, also wo du erstmal das Leitungswasser reinlässt.
Mhm.
Und da sind so sogenannte Patronen drin, die das Wasser dann entkalken.
Okay.
Und das kommt dann in den Wasserkocher und wir brühen den Kaffee ja auf. Also, also wir haben keine Kaffeemaschine mehr.
Okay.
Ja. Ja. Schmeckt auch besser, finde ich jedenfalls. Wir haben uns sicherlich auch schon mal gemeinsam darüber lustig gemacht, dass man bei der Einreise in die USA so lustige Zettel ausfüllen muss, auf denen dann steht, führen Sie irgendwelche Waffen mit sich,
genau,
wollen Sie den Präsidenten ermorden, und da stehen ja wirklich solche Sachen drin, oder standen drin. Jetzt ist das ja, glaube ich, mit diesem ESTA-Verfahren ist das ja, glaube ich, beantwortest du diese Fragen ja schon online.
Nee, du hast einmal ESTA und du hast einmal das für den Zoll. Und für den Zoll musst du diese ganzen.
Haben wir nicht gehabt,
als wir
das mal eingelassen haben. Nee, haben wir uns nämlich auch gefragt. Müsste da jetzt nicht noch jemand kommen mit dem Zettel? Nee, kam keiner.
Interessant.
Entweder haben sie es vergessen oder keine Ahnung. Jedenfalls mussten wir nichts erklären, auch nicht als wir, also bevor dann Passkontrolle kam.
Mhm.
mit den Fingerabdrücken und so, gab es auch keine Automaten, wo man das nochmal irgendwie angeben musste oder so, sondern, nee, soweit ich weiß nicht. Aber ich habe jetzt vor kurzem eine Begründung gehört in einem Podcast, warum es diese Zettel gab oder gibt. Ja, also das ist nicht nur zur Belustigung, sondern, ja, weißt du, das wollte ich jetzt richtig.
Warum es die gibt?
Ja. Also, oder warum macht man das? Was ist der Grund dafür, dass du vor der Einreise in die USA diese Erklärung ausfüllen musstest oder musst? Ich weiß nicht, ob es die irgendwo gibt.
Ja, das ist die Angst der großen USA vor jedem, der reinkommt, dass er da irgendwas Böses machen könnte.
Okay, und das kann
oder auch was Böses mitbringen quasi. Also ich meine, ich habe da ja auch schon diese Frage immer mal erfahren, waren Sie die letzte Zeit mal in irgendwie Irak, Iran
oder kommunistischen Land? Ja, genau.
Dass du natürlich dann, wenn du da reinkommst, dass dann erwartet wird, wenn du dann eben diese Fragen mit Ja beantwortest, dass du ein Risiko für das Land darstellst.
Und du glaubst wirklich, dass das jemand dann ausfüllt, wenn er das plant?
Nein, natürlich nicht.
Deswegen haben wir uns doch darüber lustig gemacht, wer gibt denn da an, dass er Waffen dabei hat und dass er den Präsidenten ermorden will?
Nein, genau, das wird natürlich keiner da eingeben. Es ist natürlich, das ist jetzt wieder der Marktforscher in mir, der dann eben auch weiß, dass es bestimmte Fragen gibt, die erwartet mit Ja oder Nein beantwortet werden, aber es gibt eben auch bestimmte Fragen, die dann anders beantwortet werden, weil die Leute nicht wissen, dass sie dann eben da eine Kontrollfrage beantworten.
Das ist auch ein spannender Aspekt.
Und wenn du dann eben, ich sag mal, eine Batterie hast, die immer nur mit Nein beantwortet wird,
die Neinstraße und die Ja-Straße.
Ist vielleicht eine Frage da drin, die du überlesen kannst ganz
schnell. Mit der man dich ausgetrickst
hat.
Mit den anderen Fragen hat man dich ausgetrickst. Isst du gerne Vanilleeis? Ja. Gehst du gerne spazieren? Ja. Machst du gerne Sport? Ja. Also das hat der Markt, das sagt der Marktforscher. Und jetzt sag ich dir, was der Jurist dazu sagt.
Ja.
Wenn du eingereist bist, hast einen Zettel abgegeben und machst dann wieder der Erklärung, die du da abgegeben hast, irgendwas doch, obwohl du gesagt hast, du machst es nicht, kann man dich sofort abschieben.
Ja? Okay.
Wenn du vorher keine Erklärung abgegeben hast und du baust da irgendwie Mist in den USA, müssen die dich erstmal im Land behalten und dir ein Gerichtsverfahren geben.
Ah ja,
okay. Das ist der einzige Unterschied.
Interessant.
Ja.
Finde ich gut. Vor allen Dingen, weil das ja so ist, dass die wahrscheinlich keinen abschieben würden.
Ja, okay, das ist wieder ein anderer Aspekt. Aber fand ich natürlich, Mensch, all die Jahre haben wir uns immer lustig gemacht über diese Zettel.
Ja.
Und jetzt, wo das klar ist, dass es einen juristischen Grund gibt, der dahinter steckt, einen pragmatischen auch einfach. Ne? Ja. Also, wir sagen, die gucken da durch die Liste und sie haben doch eine Waffe dabei, tschüss.
Ja, genau.
Der nächste Flug geht in 2 Minuten.
Mhm.
Ja.
Das ist wahrscheinlich genauso mit diesen, also ich meine, das ist ja Recht und auch gerade so diese Juristerei in den USA, die hat ja da einen wahnsinnigen Stellenwert. Und wenn du jetzt die ganzen Produkthaftungen mal dir anschaust, also das heißt, du bist dann irgendwie mit dem Auto unterwegs, hast dann einen Rückspiegel, ne, Außenrückspiegel, der dann eben da die Wirklichkeit nicht komplett abbildet, weil er eben auch irgendwie so eine Weitwinkelfunktion erfüllt.
Ja.
Dann haben die eben die Verpflichtung, das da reinzuschreiben.
Ja.
Ne? Dieser Spiegel bildet nicht die Wirklichkeit ab, sondern zeigt wahrscheinlich mehr, als da ist oder so. Oder als du sonst sehen würdest. Oder weniger, als du sonst sehen würdest. Und das muss dann eben immer da drin stehen, weil wenn es da nicht drin stehen würde, dann könntest du bei einem Unfall den Autohersteller verklagen oder wen auch immer, ne? Weil du sagst, ich bin gar nicht darauf aufmerksam gemacht worden, dass das, was ich da im Rückspiegel sehe, viel mehr ist als das, was ich sehe, wenn ich mich umdrehe.
Ja.
Oder genauso bei McDonald's, das ist doch mal ein riesen Prozess gewesen. Da hat eine Frau einen Becher heißen Kaffee gekauft und hat sich dann ins Auto gesetzt und den Kaffee irgendwie zwischen die Beine gestellt und dann ist er umgekippt und sie hat sich die Beine verbrüht.
Genau. So. Konnte ich ja nicht wissen, was der Kaffee heißt.
Genau.
Ja, aber da habe ich das Gefühl, dass das tatsächlich, das kommt auch so langsam zu uns, weil das hat ja auch seinen Ursprung darin, dass in USA so Schadensersatzprozesse ganz anders ablaufen als bei uns zum Beispiel. Ja. Ne? Also Und da ja irrwitzige
Summen als höhere Summen
da kursieren. Und deswegen, darüber kann ich mich erinnern, haben wir uns ja doch schon vor 20 Jahren lustig gemacht, dass in den USA selbst solche Sachen, Achtung, dieser Kaffee könnte heiß sein.
Ja.
Und so richtig, dass du das Gefühl hast, dass alle Produkte so beschrieben werden, damit auch der letzte Depp das kapiert, was da passieren kann.
Genau.
Oder wie sagt man das so? So eine Nanny. Nanny-Rechtsprechung oder Nanny-Gesellschaft irgendwie kultiviert wurde, so vor allem und jedem wurde gewarnt, was Schlimmes passieren kann, also eben angefangen beim heißen Kaffee etc. etc. Und wo wir uns eigentlich gefühlt vor zwei Jahrzehnten noch furchtbar lustig drüber gemacht haben, habe ich so den Eindruck mittlerweile, dass es auch immer mehr in unsere EU-Regularien und Rechtsprechungen und AGBs und was weiß ich nicht noch alles, Produktbeschreibung auch Einzug hält, auch so eine Infantilisierung.
Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Raimund Verspol und Matthias Deskamp.